Herzlich willkommen zur 54. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt. Ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Rembert, bis zum ersten Mal du. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich von zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen bekannt. Dr. Rembert Süß seit 1998 bereits am Deutschen Notarinstitut. Rembert, da kam ich gerade in die dritte Klasse. Ja. Du bist Leiter unseres Referats für internationales Privatrecht und ausländisches Recht, eine Koryphäe der Arbeit hier am Institut, gerade wenn es eben darum geht, Anfragen zum Kollisionsrecht zu bearbeiten, Anfragen auch zum ausländischen Sachrecht. Alle Kolleginnen und Kollegen, die neu bei uns anfangen, sind am Anfang immer ganz begeistert davon, was du alles auswendig weißt. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, eins deiner Gutachten zu besprechen. Es wird inhaltlich gehen ums Namensrecht bei der volljährigen Adoption. Da haben wir ja aktuellen Anlass, uns damit zu befassen. Aber natürlich, deswegen sitzt du ja heute hier bei mir am Tisch, eben mit dem Einschlag einer ausländischen Rechtsordnung, die wir eben mit beachten müssen. Lieber Rembert, schön, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich ebenfalls, dass ich jetzt auch einmal beim Podcast mitwirken kann. Und ich freue mich natürlich ganz besonders auch, dass jetzt bei dem Podcast auch mal ein Thema aus dem internationalen Privatrecht mit dabei ist.
Da siehst du mich zu Recht ein bisschen sozusagen kritisch an. Wir hatten es ja erst zweimal oder dreimal, also tatsächlich noch nicht ganz so häufig, wie wir es hier in der Gutachtenanfragepraxis haben. Es ist ja im Schnitt so, dass jede dritte bis vierte Anfrage das internationale Privatrecht betrifft. Also tatsächlich ganz große Bedeutung hier am Institut. Ich stelle den Sachverhalt vor, der ist relativ kurz und übergebe dann auch gleich an dich für die Falllösung, lieber Rembert. Wir haben es zu tun mit einer Anfrage. Da soll also eine volljährige Adoption stattfinden. Und die Besonderheit ist, dass der Anzunehmende, also derjenige, der adoptiert werden soll, ein unverheirateter angolanischer Staatsangehöriger ist. Der hat gelebt von 1993 bis zum Jahr 2000 bei den Annehmenden. Und der Annehmende war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Also in diesem Zeitraum von 1993 bis zum Jahr 2000 war er eben verheiratet mit seiner damaligen Ehefrau. Der Annehmende hat dann aber vor circa 10 Jahren, also so um den Zeitraum 2015 rum, erneut geheiratet. Und jetzt möchte er mit seiner neuen Ehefrau den Anzunehmenden als Kind annehmen. Also in diesem Zeitraum, in dem der Anzunehmende bei dem Annehmenden gewohnt hat, war er also mit seiner ersten Frau verheiratet. Jetzt soll die Adoption stattfinden im Jahr 2025 und seit 10 Jahren hat eben der Annehmende, also der adoptieren will, eben eine neue Ehefrau. Die Besonderheit hier ist, dass der Anzunehmende, also unser angolanischer Staatsangehöriger, seinen bisherigen Familiennamen behalten möchte. Also der sagt, ich will jetzt nicht, dass infolge dieser Adoption mein Familienname sich dann ändert. Und die Anfrage, die der Kollege an uns richtet, also durchaus berechtigt und durchaus ja auch mit aktuellem Bezug. Wir hatten ja über die Namensrechtsreform, die jetzt vor kurzem zum 1.5.2025 in Kraft getreten ist, schon berichtet. Von uns wissen, kann der seinen bisherigen Familiennamen beibehalten? Also geht das oder gelten hier vielleicht Besonderheiten, weil wir es eben mit einem grenzüberschreitenden Sachverhalt zu tun haben? Lieber Rembert, wie ist es denn bei so einer Adoption mit internationalem Bezug? Was muss man da beachten als Notar? Wie geht man an sowas ran?
Ja, also hier gibt es verschiedene Kollisionsnormen im deutschen EGBGB, die nebeneinander anzuwenden sind. Das erste ist dann natürlich hier die Frage, erstmal ist hier eine Adoption überhaupt möglich in Form der volljährigen Adoption? Es gibt ja viele Rechtsordnungen, die kennen die volljährigen Adoption nicht, insbesondere zum Beispiel auch das angolanische Recht. Das kennt ausschließlich die minderjährigen Adoption. Und deswegen stellt sich dann die Frage, okay, ist dann diese Frage nach dem deutschen Recht oder nach dem angolanischen Recht zu beurteilen? Und da haben wir seit dem Jahr 2020 eine Neufassung von Artikel 22 EGBGB im deutschen Recht. Und danach wird jetzt nicht mehr auf die Staatsangehörigkeit abgestellt. Das war bis damals die Staatsangehörigkeit des Annehmenden. Sondern jetzt gilt nach Artikel 22 Absatz 1 Satz 1 EGBGB, dass eine Adoption im Inland immer nach deutschem Recht durchgeführt wird.
Ah ja, okay, also der Artikel 22 Absatz 1 EGBGB, der lautet ja heute, die Annahme als Kind im Inland unterliegt dem deutschen Recht. Also mit anderen Worten, wenn die Adoption in Deutschland ausgesprochen wird, dann unterliegt sie auch, soweit eben der Anwendungsbereich des Artikel 22 Absatz 1 EGBGB reicht, dem deutschen Recht. Da wird jetzt nicht mehr differenziert danach, wo die Beteiligten ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Staatsangehörigkeit haben. Okay.
Richtig, es ist einfach nur noch zu ermitteln, ob die deutschen Gerichte hier überhaupt international zuständig sind. Das ergibt sich dann aus dem FarmFG. Danach reicht dann, dass einer der Beteiligten deutscher Staatsangehöriger ist oder in Deutschland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dann sagen die deutschen Gerichte schon, wir sind zuständig. Und dann wird das deutsche Recht angewandt, ganz gleich, welche Staatsangehörigkeit die Eheleute, die Anzunehmenden sonst nachdem, haben.
Ja, verstehe.
Und ja.
Der Artikel 22 Absatz 1 geht dann noch weiter. Im Satz 2 heißt es, im Übrigen unterliegt sie dem Recht des Staates, in dem der Anzunehmende zum Zeitpunkt der Annahme seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Also hier ist jetzt zum gewöhnlichen Aufenthalt dieses Angolaners tatsächlich gar nichts mitgeteilt. Also wir wissen gar nicht, wo der jetzt momentan seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der kann möglicherweise in Angola leben, der kann auch immer noch in Deutschland leben. Darüber sind wir jetzt vom Notar gar nicht informiert worden. Aber selbst danach kommt es ja nicht mehr auf die Staatsangehörigkeit an. Ne? Also die Staatsangehörigkeit spielt jetzt sozusagen im Artikel 22 Absatz 1 EGBGB gar keine Rolle mehr.
Ja.
Sondern wir gehen eben nur noch vom deutschen Recht aus, beziehungsweise dann eben vom gewöhnlichen Aufenthalt.
Ja, okay. Also wie gesagt, das... Die Verweisung auf den gewöhnlichen Aufenthalt ist hier eigentlich wenig relevant, denn wenn die deutschen Gerichte tätig werden, ist sowieso Satz 1 maßgeblich, dann wird deutsches Recht angewandt, auch wenn alle im Ausland leben. Und wenn die Adoption im Ausland durchgeführt worden ist, das ist nämlich auch interessant, und dort vom Gericht ausgesprochen wurde, dann stellt sich für uns auch gar nicht mal die Frage, welches Recht hier anzuwenden ist. Sondern dann wird diese ausländische Adoptionsentscheidung nach zivilprozessualen Grundsätzen dann anerkannt, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen, und dann ist sie dann eben in ihrer Wirksamkeit und ihren Wirkungen dann auch nach dem Recht zu beurteilen, was im Ausland jetzt angewandt worden ist.
Okay, aber da geht ja dann sowieso also grundsätzlich um was anderes, also um die Anerkennung so einer ausländischen Entscheidung. Da würde ich ja dann nicht mehr die materiellen Voraussetzungen prüfen, die wir bräuchten, wenn wir die Entscheidung hier treffen würden. Das ist verständlich. Aber in unserem Fall, also wenn man jetzt diesen Artikel 22 EGBGB sich anguckt, da geht es sozusagen darum, nach welchem Recht richten sich die materiellen Voraussetzungen für die Annahme als Kind. Und da ist jetzt sozusagen eine Gleichschaltung erfolgt. Also wenn das eben vom deutschen Gericht entschieden wird, dann unterliegt es auch deutschem Recht. Das heißt, für den letztlich deutschen Familienrichter einfacher geworden, ja, weil der sich dann nur noch dahingehend deutsches Recht dann anwenden muss. Ja.
Richtig, er braucht erstmal nur das deutsche Recht zu ermitteln, und er braucht sich auch nicht darum zu kümmern, ob die Beteiligten jetzt tatsächlich im Inland leben und ob sie deutsche Staatsangehörigkeit haben, soweit eben nur die Voraussetzung für die internationale Zuständigkeit dann halt.
Okay, das heißt hier konkret, das kennen wir ja, die Voraussetzung für die Adoption ist eben dann eben die sittliche Rechtfertigung. Das heißt, das wäre dann eben der Maßstab, den er auch hier anwenden müsste. Okay, prima. Das heißt, es wäre so die eine Anknüpfung der Artikel 22 EGBGB, der uns ins deutsche Recht führt. Und dann wäre ja jetzt bei einer klassischen Adoption, also wenn ich jetzt als Notar einen Antrag auf Annahme als Kind beurkunden würde, dann würde ich mir noch die Frage stellen, naja, brauche ich noch Zustimmungserklärungen von irgendjemandem, der dann noch betroffen ist? Und vielleicht dann das Dritte, darum wird es ja hier im Schwerpunkt dann auch gehen, wie ist es mit den namensrechtlichen Folgen? Also wird das gesondert angeknüpft oder unterfällt das alles dem 22 EGBGB? Wie ist das?
Ja, also die Zustimmung zur Adoption, das war früher noch abgetrennt gewesen. Da hatte man ja in Artikel 22 die Verweisung auf das Heimatrecht des Annehmenden. Und um jetzt zu verhindern, dass irgendwelche Adoptionen dann zustande kommen, die jetzt in dem Heimatstaat des Angenommenen nicht anerkannt werden, hat man dann in Artikel 23 EGBGB vorgesehen, dass Zustimmungserfordernisse zusätzlich noch nach dem Heimatrecht des Anzunehmenden beachtet werden müssen.
Okay, so war die alte Rechtslage.
Richtig, das ist aber schon 2020 dann aufgehoben worden, sodass wir also jetzt auch Zustimmungserfordernisse nach dem Heimatrecht des Anzunehmenden nicht mehr gesondert zu beachten haben.
In Ordnung. Also ich habe den Artikel 23 EGBGB in der alten Fassung hier nochmal vorliegen. Ich würde ihn nochmal vorlesen. Wie gesagt, das ist nicht die aktuelle, sondern die alte. Da heißt es, die Erforderlichkeit und die Erteilung der Zustimmung des Kindes und einer Person, zu der das Kind in einem familienrechtlichen Verhältnis steht, zu einer Abstammungserklärung, Namenserteilung oder Annahme als Kind, unterliegen zusätzlich dem Recht des Staates, dem das Kind angehört. Also das war die alte Rechtslage.
Ja.
Da hat man dann für die Wirksamkeit im Inland also gefordert, dass zusätzlich diese Erfordernisse im Ausland, also im Recht der Staatsangehörigkeit des Anzunehmenden, beachtet werden. Nur dann war die Adoption auch im Inland möglich, ja, um eben so ein Auseinanderfallen zu verhindern. Das ist ja an sich, also im Ausgangspunkt ist das ja recht logisch. Man will also verhindern, dass wir in Deutschland eine Adoption aussprechen, die dann aber in jetzt hier konkret Angola nicht anerkannt würde, weil eine Zustimmungserfordernis des angolanischen Rechts nicht beachtet wurde. Ja. Deswegen hat man das sozusagen eine relativ hohe Voraussetzung und dann ja auch eine relativ große Prüfungsbürde für die Gerichte, die dann eben gucken müssen, dass an der Stelle auch die Voraussetzungen des ausländischen Rechts beachtet werden. Aber das hat sich geändert. Eben schon 2020 ist dann aus dem Gesetz dieser Baustein Annahme als Kind rausgefallen, sodass wir seit 2020 nur noch eben diesen Verweis hinsichtlich der Abstammungserklärung und hinsichtlich der Namenserteilung im 23 EGB hatten. Aber jetzt hat sich eben, deswegen bietet sich die Besprechung dieses Falles auch heute ganz gut an, mit dem 1. Mai 2025 da eine weitere Änderung ergeben in dem Artikel 23. Jetzt ist auch dieser Zusatz mit der Namenserteilung rausgefallen.
Ja.
Also der Artikel 23 ist hinsichtlich seiner Verweisungen auf ausländisches Recht sehr stark eingeschränkt jetzt mittlerweile im Anwendungsbereich, weil er nur noch so Zustimmungserklärungen zu Abstammungserklärungen erfasst, aber eben nicht mehr die Annahme als Kind und auch nicht mehr die Namenserteilung.
Ja, richtig.
Okay, aber das heißt, das ist so eine, also aus deiner Erfahrung jetzt im Umgang mit den Anfragen, die wir hier am Institut kriegen, noch eine, vielleicht so eine Info, die noch nicht bei allen angekommen ist oder eine Fehlvorstellung, dass das noch gesondert angeknüpft wird. Okay. Haben wir also in dem Maße nicht mehr. Das heißt, Zustimmungserklärungen, die wir gegebenenfalls bräuchten bei so einer Adoption mit einem Bezug ins Ausland, die richten sich jetzt nicht mehr nach ausländischem Recht, sondern die richten sich dann entsprechend auch nach deutschem Recht.
Ja, okay. Also das war ja ohnehin auch nach damaliger Rechtsordnung, Rechtslage kumulativ.
Kumulativ, stimmt. In dem Artikel 23 hieß es ja zusätzlich. Ja, stimmt. Okay.
Also die Zustimmungserfordernisse nach dem Heimatrecht des Annehmenden waren immer einzuhalten.
Waren schon immer einzuhalten und jetzt sind sozusagen nur noch die einzuhalten, aber nicht mehr zusätzlich die aus dem, okay. Das heißt, die Frage, ob man jetzt irgendwelche Zustimmungserklärungen nach angolanischem Recht braucht, die braucht man sich gar nicht stellen.
Richtig.
Okay, verstehe. Mhm. Und dann haben wir noch den dritten Bereich, der sich ja bei so einer Adoption immer stellt, wie ist es mit den namensrechtlichen Folgen? Und da gibt es jetzt eben auch Änderungen, wenn ich das Gutachten richtig verstanden habe. Wie sieht es da aus?
Ja, also die namensrechtlichen Folgen der Adoption waren schon immer von den allgemeinen Adoptionsfolgen ausgenommen. Die allgemeinen Adoptionsfolgen, gerade eben in Bezug auf das familienrechtliche Verwandtschaftsverhältnis und so weiter, unterliegen als unmittelbare Folgen der Adoption den Adoptionsstatut.
Mhm.
Das war dann früher halt das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Annehmende hatte.
Mhm.
Seit 2020 ist es dann eben bei Adoption im Inland das deutsche Recht.
Mhm.
Die namensrechtlichen Folgen unterliegen dem besonderen Namensstatut. Das wird in Artikel 10 EGBGB geregelt.
Mhm. Und der ist jetzt aber nicht betroffen von der Namensrechtsreform, sondern der ist so, wie er jetzt hier steht, schon länger.
Nein, auch da hat sich eine Änderung ergeben. Da gilt nämlich seit dem 1. Mai 2025 nicht mehr das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der entsprechende Namensträger hat, sondern es gilt jetzt das Recht des Staates, in dem der Namensträger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Ah ja, okay. Das heißt, der Artikel 10 Absatz 1 EGBGB, ich lese ihn jetzt noch einmal vor, das ist die Änderung, die wir jetzt eben neu im Gesetz haben, lautet dann, der Name einer Person unterliegt den Sachvorschriften des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn man die Norm jetzt zum ersten Mal liest, dann denkt man ja vielleicht gar nicht an die Erwachsenenadoption oder überhaupt an die Adoption, aber das ist natürlich eine namensrechtliche Folge, die sich dann eben auch daraus ergibt. Also da steht jetzt natürlich nicht in der amtlichen Überschrift von Artikel 10 EGBGB, namensrechtliche Folgen bei Annahmen als Kind, sondern da steht nur Name. Ne?
Ja.
Aber klar, der Name ist ja betroffen, wenn wir dann eben uns über die namensrechtlichen Konsequenzen einer Annahme als Kind eben Gedanken machen. In Ordnung. Also das wird jetzt auch, das ist ja ohnehin ein allgemeiner Trend im Kollisionsrecht, wenn ich das richtig wahrnehme, dass die Bedeutung der Staatsangehörigkeit immer mehr in den Hintergrund rückt und immer mehr kollisionsrechtliche Fragen nach dem gewöhnlichen Aufenthalt dann entschieden werden.
Ja, richtig. Da haben wir immer mehr Vorschriften des EGBGB, die da geändert werden. Jetzt 2019 dann den Artikel 14 EGBGB, was die allgemeinen Wirkungen der Ehe angeht. Oder auch eben jetzt den Artikel 7 EGBGB vor 2 Jahren, was die Geschäftsfähigkeit und angeht. Auch da wenden wir nicht mehr das Heimatrecht an, sondern das Recht des Staates, in dem der Handelnde
den gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ja. Artikel 7 Absatz 2, Rechts- und Geschäftsfähigkeit, richtig. Also die Rechtsfähigkeit richtet sich noch nach der Staatsangehörigkeit, richtig. Aber die Geschäftsfähigkeit richtet sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt. Also da jetzt gewissermaßen die nächste Änderung, die diesem Trend folgt, in Artikel 10 Absatz 1 jetzt eben hier eine Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt. Und jetzt müssen wir dann doch irgendwie diese Sachverhaltsvariante klären. Wir gehen jetzt für dieses Gutachten davon aus, dass unser angolanischer Staatsangehöriger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,
ja,
würde ich
richtig
sagen. Also so habe ich das Gutachten verstanden. Es ist ja auch naheliegend, also dass jetzt diese Adoption stattfinden soll, nachdem der angolanische Staatsangehörige seit 25 Jahren wieder in Angola lebt, ist ja auch auf tatsächlicher Ebene unwahrscheinlich. Also wir nehmen jetzt eben mal an, letztlich eine Prämisse, dass der seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch in Deutschland hat. Aber dann kämen wir ja jetzt auch für die namensrechtlichen Folgen zum deutschen Recht.
Richtig, genau.
Okay.
Wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, gilt das deutsche Recht. Wenn er jetzt irgendwo im Ausland leben würde, Frankreich oder wieder in Angola, müssen wir das ausländische Recht anwenden.
Verstehe, und dann eben gucken, ob die... was das ausländische Recht zu den namensrechtlichen Folgen einer Adoption eben sagt.
Ja,
okay. Welche Möglichkeiten da bestehen. Bei so kollisionsrechtlichen Prüfungen ja immer mit im Raum so die Frage, kann man irgendwie eine Rechtswahl treffen? Also kann ich hin und her optieren als Betroffener? Was sagt das Gesetz dazu?
Ja, da sieht der Artikel 10 in der neuen Fassung die Möglichkeit einer Rechtswahl vor. Ich kann also für die namensrechtlichen Folgen das Recht des Staates wählen, dessen Staatsangehörigkeit ich habe.
Also ich kann immer noch dahin zurück, sozusagen, wie es früher war, wenn ich diese Erklärung entsprechend abgebe. Der 10 Absatz 4 EGBGB lautet, im Übrigen kann eine Person durch Erklärung gegenüber dem Standesamt für ihren Namen das Recht des Staates wählen, dem sie angehört. Also es würde gehen, dass man dann hier sozusagen sagt, die namensrechtlichen Folgen sollen sich für mich nach dem angolanischen Recht richten. Diese Erklärung muss wiederum öffentlich beglaubigt werden. Also da haben wir tatsächlich dann auch wieder Beglaubigungserfordernis, ein Formerfordernis und damit dann natürlich auch wieder gegebenenfalls die Zuständigkeit der Notarinnen und Notare, solche Erklärungen dann mal zu beglaubigen. Ja. Gut, aber das bedeutet ja letzten Endes angesichts der Liberalisierung des Namensrechts, die jetzt zum 1. Mai 2025 in Kraft getreten ist, für unseren Angolaner nur Gutes.
Richtig, kann dann nach deutschem Recht sich entscheiden, ob er es entweder dabei belässt, dass er den Namen des Annehmenden annimmt, oder er kann dem Namenswechsel widersprechen.
Mhm.
Und wenn er dann hier ausdrücklich widerspricht, dann behält er seinen bisherigen Namen.
Genau, dieser Widerspruch ist ja jetzt geregelt in der Neufassung von § 1767 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 BGB, eben jetzt in Kraft getreten zum 1.5.2025, die eben diese Möglichkeit bietet, da dann entsprechend Widerspruch zu erklären, um dann dem alten Namen beizubehalten. Wir hatten ins Gutachten, du hattest ins Gutachten noch den Hinweis aufgenommen, es kann jetzt auch nicht schaden, in der Urkunde, mit der die Annahme als Kind beantragt wird, einen kurzen Hinweis dazu aufzunehmen, dass von dieser Rechtswahlmöglichkeit in 10 Absatz 4 EGBGB keinen Gebrauch gemacht wurde, damit also die Gerichte, die jetzt darüber entscheiden, gar nicht auf die Idee kommen, da vielleicht dann doch angolanisches Recht anzuwenden oder von einer Rechtswahl auszugehen oder wie auch immer.
Ja,
Okay, also mit Sicherheit nicht zwingend, ja, aber kein, ja. Also Schaden wird's nicht.
Ja, okay. Ja, ich denke mal, es ist schwierig, hier eine konkludente Rechtswahl anzunehmen, weil ja hier gerade dann eben auch die Möglichkeit genutzt wird, nach deutschem Recht der Namensänderung zu widersprechen.
Ja, okay, gut, richtig. Das widerspricht schon deutlich. Ja. Das spricht schon deutlich dafür, dass man nicht gleichzeitig auch noch qua Rechtswahl das angolanische Recht gewählt hat. Der 10 Absatz 4 EGBGB sieht ja auch ohnehin vor, dass man dann durch Erklärung gegenüber dem Standesamt das Recht wählen müsste. Hier ging ja dieser Antrag ans Familiengericht, also ich hätte ja auch noch einen anderen Empfänger. Mhm. Also ganz so naheliegend ist es nicht, dass man darin eine Rechtswahl sieht, aber sicherlich im Hintergrund zu haben, dass die Rechtswahlmöglichkeit besteht, ist jetzt für den Notarpraktiker sicherlich nicht ganz verkehrt. In Ordnung. Das heißt, wir haben natürlich noch die allgemeinen Voraussetzungen der Adoption dann zu prüfen. Das wollen wir aber jetzt hier aussparen. Wie ist es? Kann der Annehmende hier gemeinsam mit seinem Ehegatten diese Adoption bewirken? Also geht es jetzt auch mit der neuen Frau? Aber das wollen wir aussparen. Das betrifft ja die allgemeinen Voraussetzungen der Adoption. Die Frage, die der Notar konkret an uns gerichtet hat, bezog sich ja nur auf die namensrechtlichen Konsequenzen.
Ja.
Und da kommen wir jetzt unter Geltung der Neuregelung eben und natürlich auch der Prämisse, dass wir hier eine Adoption mit schwachen Wirkungen haben. Dazu sage ich gleich noch was. Dazu, dass der seinen Familiennamen behalten kann.
Ja, ganz genau.
Vielleicht an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir hatten in unseren Hinweisen im D&I-Report zur Änderung der Namensrechtsreform ja auch immer wieder darauf hingewiesen oder zumindest vorausgesetzt, dass sich diese Möglichkeiten des Widerspruchs jetzt insbesondere beziehen auf die namensrechtlichen Änderungen bei der volljährigen Adoption mit schwachen Wirkungen. Es gab jetzt schon die ein oder andere Rückfrage an uns dazu, wie es denn bei der volljährigen Adoption mit starken Wirkungen sei, ob da auch diese Widerspruchsmöglichkeit besteht. Aus unserer Sicht ist es zum jetzigen Zeitpunkt keine vollständig geklärte Frage. Es gibt schon die ersten Stellungnahmen in der Literatur, die sich damit befassen. Wir sind allerdings in unserer eigenen Willens- und Entscheidungsfindung noch nicht so weit, dass wir ganz klar sagen können, es ist so oder es ist so. Wir bezeichnen die Rechtslage derzeit als offen, deswegen eiern wir jetzt auch bei diesem Gutachten konkret vielleicht ein bisschen drumherum, ob diese Adoption jetzt mit starken Wirkungen stattfinden würde oder mit schwachen Wirkungen. Gehen wir mal davon aus, sie findet mit schwachen Wirkungen statt. Da sind wir uns sicher, dass der 1767 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 BGB neue Fassung dann eben Anwendung findet. Also wir diese Widerspruchsmöglichkeit dann eben haben. Alles andere, also ob ich dieses Widerspruchsrecht auch habe bei der volljährigen Adoption mit starken Wirkungen, das wird sich noch zeigen. Wir haben das natürlich auf dem Schirm und wir beobachten das auch, aber wir können uns dazu zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht mit letzter Sicherheit äußern. So ist es halt bei Neuregelungen, da gibt es dann auch immer wieder neue Regeln, neue Fragen, die ein oder andere offene Frage, die wir auch noch nicht beantworten können. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Sprung, Rembert, aus dem Kollisionsrecht heraus, das uns ja hier jetzt gewissermaßen zum Glück ins deutsche Recht geführt hat. Wie wäre es denn, wenn wir im angolanischen Sachrecht gelandet wären? Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die dich kennen, werden wissen, dass du das natürlich weißt. Ja, deswegen will ich sie auch nicht sozusagen davor verschonen, dass du es uns noch erzählen kannst. Wie wäre es denn nach angolanischem Recht?
Ja, das angolanische Recht kennt die Adoption ausschließlich in der Form der minderjährigen Adoption, also die Annahme von Personen, die schon volljährig sind, ist nach angolanischem Recht gar nicht zulässig.
Oder im Gesetz nicht vorgesehen jedenfalls.
Ja, genau. Deswegen hätten wir dann auch ein großes Problem, wenn wir nämlich jetzt auf die namensrechtlichen Folgen der Adoption angolanisches Recht hätten anwenden sollen, wäre dann unklar gewesen, wie sich hier das angolanische Namensrecht überhaupt verhält, ob es dann sagt, wir behandeln die volljährigen Adoptionen, wenn sie dann in Deutschland nach deutschem Recht durchgeführt wurde, wie eine minderjährigen Adoption, sodass der Name wechselt. Oder ob sie gesagt hätten, naja, diese volljährigen Adoption ist eine Adoption, die wir nicht kennen.
Die erkennen wir damit vielleicht auch gar nicht an.
Ja. Richtig, und damit haben diese Vorschriften des angolanischen Namensrechts, die dann dem Wechsel des Namens vorsehen, für diesen Fall dann gar keinen Anwendungsbereich.
Okay, also so könnte es dann gegebenenfalls sein. Vielleicht noch kurz Interesse halber, wie recherchiert man zum angolanischen Adoptionsrecht? Wie macht man das?
Ja, es gibt natürlich im Internet das angolanische Zivilgesetzbuch und das Familienrecht. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung für.
Da guckt man da mal rein, was er so findet. Ja. Okay. Also ich nehme an, auch in unserer gut ausgestatteten Bibliothek finden sich jetzt keine ganz, ganz tiefschürfenden Werke zum angolanischen Zivilrecht. Aber wir bemühen uns natürlich in diesen Fällen dann auch immer den Blick über den Tellerrand ins ausländische Sachrecht zu werfen, auch wenn es vielleicht jetzt wie hier gar nicht unbedingt drauf ankommt. Nee, gut, aber dann können wir die Frage des Notars dahingehend beantworten und sagen, ja, also der kann in diesem Antrag auf Annahme als Kind, eben vorausgesetzt natürlich, das Ganze wird nach dem 1.5.2025 entschieden, aber in dem Zeitfenster befinden wir uns ja jetzt, diesen Widerspruch aufnehmen, wonach also der bisherige Familienname behalten werden soll. Und dann gehen wir davon aus, dass eben die kollisionsrechtliche Prüfung uns hier umfassend ins deutsche Recht führt, sodass wir also hinsichtlich der Voraussetzungen der Adoption, also hinsichtlich des Adoptionsstatuts, aber auch hinsichtlich der namensrechtlichen Folgen bei der Anwendbarkeit deutschen Rechts landen und uns damit eben dann in bekannten Gefilden bewegen, also eben dabei bei dem, was wir kennen und dann sagen können, da gibt es eben diese Widerspruchslösung. Ja. Prima, lieber Rembrandt, das wäre es schon gewesen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir jetzt heute am späten Freitagnachmittag noch die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge aufzunehmen. Ich freue mich sehr auf weitere Folgen mit dir. Beim nächsten Mal dann vielleicht gerne auch so aus deinen Leib- und Magenthemen Erbrecht oder dergleichen, dass wir dann da mal was Passendes finden. Ich wünsche jedenfalls ein schönes Wochenende. Ja. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es ja erst Dienstagmittag, eine schöne Woche. Frühestens Dienstagmittag, eine schöne Woche. Alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Zuhören.
Ja, mir war es auch ein großes Vergnügen.